Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Fabian, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich darf dich hier zurück in Deutschland begrüßen, oder? Bist du noch im Ausland?
Sie haben mich aus New York wieder rausgelassen. Ja. Haben zwar bei der Ausreise ein bisschen kritisch geguckt, weiß jetzt nicht, ob sie mich vermissen werden, aber sie haben mich dann wegfliegen lassen. Ich muss zwar zweimal durch die Sicherheitskontrolle, aber sie haben mich wieder ausreisen lassen. Und meine Schuhe mussten auch nochmal extra durch, aber ich bin wieder auf deutschem Boden.
Sehr gut. Und hast du dir denn ein kleines Kunstwerk mitgebracht? Ich habe deinen LinkedIn-Post gesehen mit dem Picasso, den fand ich ja sehr gut. Also nicht nur, weil ich Picasso auch interessant finde, aber gibt ja auch einen steuerlichen Aspekt. Da hast du dir nichts mitgebracht zum Steueroptimieren.
Vielleicht zum Hintergrund, wenn man ein Gemälde hat und es vererbt, dann kann man um die Erbschaftssteuer drumherum kommen, zumindest mal, wenn es 20 Jahre im Familienbesitz war oder wenn es eine Bedeutung als national wertvolles Kulturgut hat, wenn man es dann 10 Jahre der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, meistens dann im Museum, dann kann man um die Erbschaftssteuer drumherum kommen. Man muss nur schauen, dass man es eben da in der Zeit nicht verkauft oder eben dann nicht irgendwie doch nicht mehr öffentlich macht, dann müssen rückwirkend die Erbschaftssteuern gezahlt werden. Aber ganz interessanter Kniff, um die Erbschaftssteuer mit Kunstwerken zu sparen. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich im Museum of Modern Art mal vor einem Original Picasso ablichten zu lassen und das bei LinkedIn zu posten. Also wer bei LinkedIn noch nicht folgt, gerne mal reinfolgen. War ganz cool im MoMA. Also schon spektakulär. Ja, riesiges Gebäude, zig Kunstwerke unter anderem. Was ich auch interessant fand, waren diese fließenden Uhren von Dalí, die man so kennt von irgendwelchen IKEA-Kunstdrucken. Die waren da auch dabei und ist schon ganz interessant. Also keine Glasvitrine davor. Also eigentlich kannst du es anfassen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja. Also man sieht es bei LinkedIn auf dem Bild, da ist so ein bisschen alibimäßig, ist da vorne unten so ein bisschen abgesperrt. Aber jetzt da drüber zu hopsen und das Bild mitzunehmen, das wäre jetzt nicht so schwer. Das hat mich schon gewundert, weil ich war schon in anderen Museen, beispielsweise im Louvre in Paris. Also da kommst du an die Mona Lisa da nicht so ran. Mhm. Und diese ganzen Van Gogh, Dalí und Picasso-Kunstwerke hängen da im MoMA in New York, als wäre es nicht gefährlich, dass sie da hängen. Also hat mich schon stark gewundert, dass man da so nahe hinkommt. Aber natürlich für einen Zuschauer, für einen Museumsbesucher wie mich, echt interessant. Du konntest halt wirklich richtig nah rangehen und hast halt die Farbe gesehen und alles. Sehr besucherfreundlich auf jeden Fall.
Ja, der Trend, dass man, um auf seine politischen Überzeugungen auf sich aufmerksam zu machen, da irgendwelche Kunstwerke zu verschandeln, der Trend hat ja zum Glück irgendwie auch abgenommen, ja. Das war eine Zeit so, dass die dann da mit Farbe beschmiert wurden und so.
Im MoMA könnten wir es noch machen, wobei ich bei den Amis nicht so richtig weiß, ob man das machen möchte. Ja, ja, weil ich glaube, bis du da vom 5. Stock unten bist, da bist du schon dreimal irgendwie dann zurechtgewiesen worden, wahrscheinlich nur verbal.
Sollte man auch nicht. Ich glaube, da gibt es bessere Formen, um auf seine Argumente aufmerksam zu machen, ja.
Und Picasso kann jetzt auch so semi was für ein Klimawandel
sagen. Das stimmt. Ich wusste, als ich deinen Post gelesen habe, musste ich ein bisschen dran denken, das hätte ja auch was hier für den Herrn Thiele sein können. Das war ja letztens in der Presse, dass da Bayern mehr als 3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer jetzt vereinnahmt hat, wovon sie wohl die Hälfte dann wieder abgeben müssen an die anderen Länder. Das ist ja der Unternehmer und Gesellschafter von verschiedensten erfolgreichen Unternehmen gewesen, der jetzt verstorben ist. Und da wurde eben, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst oder weil es einfach zu viel Vermögen war, eben nicht vorgearbeitet, sodass da eben jetzt wirklich über 3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer eingenommen wurden. Das ist ja was Besonderes, ja. Da hätte man ja auch noch ein paar Kunstwerke vielleicht kaufen.
Ja, schon. Also es ist natürlich, man muss dann natürlich sehr wertvolle Kunstwerke kaufen, die eben in diesem Verzeichnis von national wertvollen Kulturgütern drin sind. Weil wenn man das nicht hat und so ein normales Werk hat, was jetzt vielleicht wertvoll ist, aber jetzt nicht von nationaler Bedeutung, dann muss es im Erbfall schon mindestens 20 Jahre da im Familienbesitz gewesen sein. Also für kurzfristige Gestaltung lohnt sich das nicht. Aber ich finde es schon krass. Ich meine, du kannst ja da, gibt jetzt ja kein Oberlimit im Gesetz, da kannst du ja wirklich 10 Picasso dann irgendwie MoMA zur Verfügung stellen oder irgendwo anders, ja, der Öffentlichkeit und ja, kann es so um die Erbschaftssteuer drumherum kommen. Ja, von dem her, also eine ganz interessante und auch nicht so bekannte Regelung, muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Ja, Fabian, jetzt wo du zurück bist, bist du natürlich auch mit der Realität konfrontiert, ja, von deinen Ausflügen in das Künstlerische und die Erbschaftssteuer. Musst du dich jetzt hier wieder mit mir mit Barbershops und Nagelstudios beschäftigen?
Ja, da gibt es natürlich, darum soll es auch gehen, ja, man will gegen die Schwarzarbeit vorgehen und hat jetzt am 7. August den Regierungsentwurf zum Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung im Bundeskabinett beschlossen. Und da geht es, wie du schon gesagt hast, jetzt weniger um Museen, sondern eher um Friseur, Kosmetik und Nagelstudios.
Ja, ganz interessant, ja. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen in den Medien angesprochen wurden. Da wird ja auch jetzt nochmal viel Geld in die Hand genommen, um das Ganze umzusetzen. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man da was machen will. Und die Maßnahmen sind ja teilweise auch relativ krass, ja. Ich glaube, vor allem geht es ja los, dass man diese Branche mal ein bisschen anders einordnet und eben genauso wie beispielsweise Gastronomie, Bau, eben in die Branche der Schwarzarbeit gefährdeten Branchen mit einordnet, was ja auch dazu führt, dass man dann eben strengere Pflichten beachten muss, wie zum Beispiel, dass man die Mitarbeiter, die dann dort arbeiten, ja, einfach sofort melden muss, ja, dass man einfach, wenn man jetzt jemanden beschäftigt als Friseur oder als Nagelstudio, dass man über die Lohnabrechnung sofort schon am ersten Tag sagen muss, ich habe hier jemand Neues angestellt. Wahrscheinlich damit eben die Ausrede nicht zählt, wenn dann der Zoll kommt zur Prüfung. Ja, der macht ja hier nur ein Praktikum oder so, ja. Das ist ja sonst möglich, wenn man diese
Sofortmeldung kennt man von der Gastronomie. Da kann es dann teuer werden, wenn da mal ein Prüfer kommt und man hat die Angestellten nicht sofort am ersten Tag angemeldet, wie man es muss, sondern hat sich da ein bisschen Zeit gelassen. Da ist nicht zu spaßen und das wollen sie jetzt eben ausweiten auf diese genannten Branchen. Auch eine interessante Auswahl, die sie da getroffen haben. Ja.
Naja, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja da auch darum, dass das schon auch oder vielleicht holen wir noch mal ein bisschen weiter aus. Da gibt es ja diese Finanzkontrolle Schwarzarbeit, diese besondere Einheit, die dem Zoll unterstellt ist. Und ein großes Thema ist natürlich auch, dass man da ja Daten analysieren und mit großen Datenmengen als Grundlage dann eben bessere Prüfungsschwerpunkte festsetzen konnte und da, ich habe jetzt mal versucht rauszufinden, welche Tools denn da jetzt eigentlich genutzt werden und wie man das macht. Ist da irgendein KI-Algorithmus, der dann deine Daten da irgendwie analysiert und sagt, hier, dieser Barbershop, der muss jetzt geprüft werden oder kannst du vielleicht auch in das Visier geraten, einfach nur, weil so ein Shop vielleicht bei dir nebenan ist. Also da habe ich nicht viel gefunden, aber offensichtlich gibt es ja da schon gute Hinweise, die dafür sprechen, dass es in diesen Branchen eben besonders starke Probleme mit Geldwäsche, Schwarzarbeit oder dann eben vielleicht auch Schwarzgeld irgendwie gibt, ja. Ich glaube, also ich habe jetzt keine analytischen Grundlagen, aber so vom Gefühl her, ich hab auch keine Mandanten so richtig aus der Branche, aber ich würde schon sagen, dass man da vielleicht gar nicht so falsch mitliegt. Also ja, mein Gefühl, oder? Was ist das auch sagen? Sein, ja.
Also was ich ganz interessant finde im Gesetzesentwurf, da steht da drin, dass es dann ab dem Tag nach der Verkündung gilt. Also jetzt nehmen wir mal an, das kommt irgendwie, was weiß ich, nach der Sommerpause irgendwann im Oktober, wird das dann im Bundesrat irgendwie beschlossen und dann wird es verkündet. Kann es theoretisch sein, dass das dann irgendwie mittendrin, also keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal an, am 24. Oktober dann gilt. Da bin ich mal gespannt, ob sie da noch eine Übergangsregelung zum 01.01.2026 reinmachen, weil jetzt ohne den Branchen zu nahe zu treten, aber die haben ja meistens im Handwerk auch, sagen wir, andere Prioritäten, wie jetzt den neuen Meldepflichten, die durch Gesetzesverkündungen kommen, danach zu kommen. Bin mal gespannt, ob das wirklich so bleibt und dementsprechend auch, ob dann die dementsprechenden Branchen auch gleich melden.
Ja, da müssen sicherlich die Steuerberater oder vielleicht auch Berufsverbände dann rechtzeitig informieren und dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Ja, ich glaube, gerade bei der Lohnabrechnung muss man natürlich super akribisch sein. Da ist natürlich problematisch, wenn man diese Sofortmeldepflicht nicht erfüllt. Und gleichzeitig, also ich meine, was ja auch die Ankündigung ist, dass man rechtstreue Unternehmen sogar noch entlasten will. So steht es zumindest bei den Pressemeldungen, die ich dazu gelesen habe. Und ich glaube, ich habe mich auch gefragt, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Und ich glaube, einerseits gibt es ja Branchen, die jetzt aus dieser Schwarzarbeitseinstufung rausfallen. Das ist, glaube ich, die Landwirtschaft und hier so Fleischindustrie, Metzger und so. Ich habe es mir irgendwo genau aufgeschrieben. Ja, also die beiden Branchen sind es. Ich weiß nicht, ob Metzger oder Fleischverarbeiter, ob ich das jetzt richtig genannt habe, die Branche. Aber so in diesem Bereich erkennt man wohl offensichtlich nicht mehr so dieses Risiko und nimmt dafür eben jetzt die Friseur-, Barbier- und Nagelstudios mit rein. Und entweder ist das gemeint, dass man sagt, okay, naja, dann gibt es eben rechtstreue Branchen, die nicht so betrugsanfällig sind. Die will man dann jetzt eben von diesen zusätzlichen Bürokratieentlastungen verschonen. Aber ich vermute auch, dass es vielleicht dann so ein bisschen darauf hinausläuft, dass die Friseursalons beispielsweise, die sich eben dann an die Pflichten halten, wie zum Beispiel, dass man seine Kasse meldet, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man jetzt diese TSE, also diese technische Sicherheitseinrichtung, aus der sich ergibt, wie in der elektronischen Kasse genau dokumentiert wird, wie man eben Betrug vermeidet und so. Da gibt es diese Meldepflicht, die ist ja abgelaufen zum 31.07. Da müssen jetzt die Kassen gemeldet werden. Ich vermute, dass es darauf hinausläuft, dass man eben auch sagt, okay, Unternehmen, die da eben ihre Steuererklärung abgeben und diese Meldepflichten erfüllen, dass man die dann vielleicht auch gar nicht so stark kontrolliert, wie eben Unternehmen, die sich an solche Dinge überhaupt nicht halten. Tja, ansonsten bekommt diese FKS, ja, diese Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die bekommen natürlich auch noch mehr Rechte. Das finde ich ja auch ganz interessant. Wie gesagt, das unterliegt dem Zoll. Das heißt, die können ja auch so schon ermitteln, aber bekommen da eben noch weitere Rechte, dass sie eben eigenständig dann auch Ermittlungsverfahren anstoßen und abschließen können und das gar nicht über die Staatsanwaltschaft laufen muss. Sodass man da eben Zeit und Effizienz spart, dass man da eben nicht nochmal eine andere Abteilung mit einschalten muss, sondern gleich die Beamten dann auch das Verfahren zu Ende bringen können, die das angestoßen haben. Ich habe da auch mal so ein bisschen gesucht, ob es da auch kritische Stimmen gibt, die vielleicht sagen, na Moment mal, das ist doch eigentlich Aufgabe der Staatsanwaltschaft, warum dürfen das jetzt irgendwelche anderen machen? Habe ich jetzt aber nichts Kritisches gefunden. Ich glaube, mir würde jetzt auch nichts einfallen, was daran kritisch zu sehen ist. Was man auch nochmal sagt, ist, dass die Telekommunikationsüberwachung, ja, also hier letztendlich Handy abhören, dass eben das auch direkt von dieser Stelle, die gegen die Schwarzarbeit ermitteln soll, angestoßen werden kann und man da nicht über die Staatsanwaltschaft gehen muss, bedeutet natürlich immer noch, dass man das richterlich absegnen lassen muss, wenn man jetzt vom Barbier das Handy abhören will. Aber schon auch verrückt, dass es wirklich auch im Besteuerungsverfahren dann diese Maßnahmen gibt. Man liest das ja immer wieder so, jetzt auch in Gerichtsurteilen. Mir ist das aufgefallen bei der Frage, wo ist eigentlich der Ort der Geschäftsleitung von Unternehmen? Dass ich da immer mal in Urteilen gelesen habe, naja, das Finanzamt hat die Handydaten ausgelesen und festgestellt, der Geschäftsführer war gar nicht an dem Ort, sondern war woanders. Ich glaube schon, dass das zunimmt, oder?
Ja, also gerade bei Gewerbesteueroasen, die sind ja eh immer im Fokus. Jetzt soll ja der Gewerbesteuerhebesatz, der Mindesthebesatz erhöht werden und im Rahmen dessen sind ja immer schon ja, die Firmensitze eh schon im Auge. Das ist ja auch Wahnsinn, wie es zum Teil, ich meine, wir hatten es hier im Podcast auch schon mal davon, ich war auch schon in Grünwald bei München, wo es auch einen sehr niedrigen Gewerbesteuerhebesatz gibt und da war ich gefühlt der Einzige im Büro beim Termin und die ganzen anderen irgendwie 40 Geschäftsführer, die da ihr Büro hatten, die waren dann vermutlich da an dem Tag in Außerhausterminen, ja, oder den Sitz der Geschäftsleitung irgendwo anders. Aber es ist schon krass. Also man muss da wirklich aufpassen, aber ist ja schon immer so. Ich meine, wenn man das Strafmaß vergleicht, auch bei besonders schwerer Steuerhinterziehung jetzt mit anderen Straftaten, ja, da kann man aus meiner Sicht, sage ich mal, menschlich schlimmere Sachen machen und bekommt weniger Haftstrafen, wie wenn man jetzt für besonders schwere Steuerhinterziehung dann in den Knast geht. Ja, aber da muss man schon aufpassen. Also gerade in dieser digitalen Welt, wo halt alles getrackt wird, ist es halt schon Wahnsinn. Ja? Auch wenn du jetzt denkst, keine Ahnung, wenn ich jetzt angegeben hätte, ich war jetzt nicht in New York, sondern habe den Parkplatz am Frankfurter Flughafen gebraucht, weil ich eine Woche in Frankfurt irgendwie unterwegs war, hätte den Parkplatz jetzt abgesetzt und dann würden die Telefondaten tracken und sagen, ja, Herr Walter, interessant, aber Sie waren ja hauptsächlich in Manhattan in der Woche, dann steht man natürlich schon blöd da, ne? Und muss dann aufpassen, also immer schön ehrlich bleiben. Es ist halt nicht mehr so, wie es mal früher war, weil wenn du früher irgendwie dann noch ein Jahr später nachforschen wollen würdest, wo du gerade warst an dem Donnerstag, das wäre schwer geworden. Heutzutage reichen halt die Auswertungen der Telekommunikationsanbieter.
Weil ich glaube, da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, das zu umgehen. Also nicht, dass ich das jetzt hier bewerben will. Aber
das Handy im Auto lassen.
Nee, fand ich ganz interessant. Also habe ich jetzt tatsächlich am Wochenende einen Artikel gelesen. Da gibt es ja diesen Jack Dorsey, das ist ja der Twitter-Gründer, ja, bevor es jetzt Elon Musk übernommen hat. Und der hat jetzt eine neue App entwickelt, die heißt BitChat. Da chattest du über ein Bluetooth-Netzwerk, was sich irgendwie aufmacht zwischen verschiedenen Geräten. Und dann eben ja völlig außerhalb dieser klassischen Kommunikationskanäle stattfindet, die eben so sonst auch überwacht werden können. Also ist halt auch interessant, dass es da dann immer noch Möglichkeiten gibt, sich dem wahrscheinlich zu widersetzen oder immer wieder neue Tools auch, ja. Also in dem Artikel, den ich da gelesen habe, es ging gar nicht um Steuern, aber da war natürlich auch das kritisch beäugt, dass es da jetzt eben so einen neuen Kommunikationskanal geben soll, der eben nicht mehr mitlesbar ist für irgendwelche Behörden. Andererseits heißt es halt auch so für Whistleblower und verrückte Regime und so ist das natürlich eine richtig gute Sache, dass man da auch einen Kommunikationsweg findet, der abseits von staatlicher Gewalt ist. Ja, ich glaube, in Deutschland sind wir da noch relativ weit weg von, dass das missbraucht wird, aber das nur am Rande.
Dann gab es noch Änderungen beim Mindestlohngesetz. Da ist ja auch jetzt eine Sofortmeldepflicht in Kraft getreten. Ja, und nicht nur jetzt bei diesen genannten Branchen, sondern auch bei weiteren Branchen, die eben Minijobber beschäftigen.
Genau. Ja, und dann geht es ja auch so weit, dass du, wenn du in dieser Schwarzarbeitsbranche tätig bist, ja, wie du gerade schon gesagt hast, zählen andere dazu, wie beispielsweise Gastronomie oder Bau, musst du ja auch einen Ausweis mit dir führen, ja, wenn du dann eben da auf der Baustelle oder dem Restaurant angehalten wirst als Mitarbeiter und kontrolliert wirst, weil da vielleicht eben gerade diese Zolleinheit sich das anschaut, dass man eben, na, da könnte ja der Chef sagen, na, das ist hier der Thomas Müller, ja, und ob er das jetzt wirklich ist oder nicht, kann man natürlich schlecht nachvollziehen, wenn der gerade seinen Ausweis nicht dabei hat. Und ich glaube, darum geht es dann auch, dass man wirklich sagen kann, okay, laut Lohnabrechnung oder Sofortmeldung, die erforderlich ist, weiß ich, diese 5 Leute müssten jetzt hier sein. Und zeigt mal eure Ausweise, damit wir prüfen können, ob ihr das auch wirklich seid, ne? Und das ist da, glaube ich, eine wichtige Pflicht, die man diesen Branchen jetzt auch noch auferlegt. Dann hat man natürlich noch die Arbeitszeiterfassung. Ja, im Friseurhandwerk müssen Arbeitszeiten dann auch lückenlos zeitnah dokumentiert werden. Ist, glaube ich, jetzt auch noch nicht so, dass das in allen Friseurunternehmen so läuft, würde ich jetzt mal unterstellen. Und das muss man, glaube ich, dann auch schnell mit umsetzen.
Jetzt ist ja die große Frage, lohnt sich das Ganze? Spiel, ja.
Ja, würde man eigentlich jetzt natürlich denken, ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt hier irgendeinen Friseurmeister oder eine Friseurmeisterin im Podcast hätten, die so einen 20 Jahre alten Friseurmeisterbetrieb hat, die würde natürlich sagen, auf jeden Fall muss sich das lohnen, die ganzen Barbiere oder, keine Ahnung, bei den Kosmetikern und den Nagelstudios, ja, die da aus dem Boden schießen, die würden wahrscheinlich sofort unterstellen, das ist alles Schwarzarbeit und da müssen ja riesige ja, Steuereinnahmen noch zu heben sein. Aber wenn man sich das dann mal so genau anguckt, ist das jetzt ganz schön teuer. Ja, der Bund rechnet hier in den nächsten 4 Jahren mit zusätzlichen Ausgaben von 474 Millionen Euro. Also knapp 500, um sich das mal so zu merken. Und jetzt würde man ja denken, naja, wenn ich jetzt hier neue Beamte und neue Stellen und neue Befugnisse, neue KI-Systeme hier etabliere, dann wird ja da auch bei diesen Branchen, wo ich ja offensichtlich, wo es ja vielleicht offensichtlich ist, dass da auch nicht jeder Euro, der verdient wird, auch versteuert wird, da muss ja dann auch ordentliches Geld reinkommen. Und wenn man das jetzt aber mal so hochrechnet, na, dann, ja, im ersten Jahr rechnen sie mit 10 Millionen Euro zusätzlichen Einnahmen, dann im nächsten mit 17, dann in 2028 rechnet man schon mit 121 Millionen, dann mit 135. Aber wenn man das mal alles so zusammenrechnet, naja, auf die 470, die man da ausgibt, kommt man jetzt so schnell nicht beim Bund. Ja, da ist das vielleicht sogar ein Negativgeschäft. Dann haben natürlich die Länder auch noch ein paar mehr Einnahmen, wenn denen was zusteht. Oder dann, wenn man feststellt, dass da vielleicht Schwarzarbeit stattfindet, auch noch bei den Sozialversicherungen gibt es zusätzliche Einnahmen. Also so im Großen und Ganzen wird das sicherlich irgendwie schon zu einem kleinen Plus führen, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das drängt sich total auf, diese großen Überwachungen und zusätzlichen Bürokratien zu machen, wenn man mal nur auf die Zahlen guckt, ja. Aber ich würde mal einwerfen, dass es natürlich trotzdem wichtig ist, diesen fairen Wettbewerb zu haben, oder? Also dass einfach jeder, ja, einfach ehrlich arbeitende Betrieb das Recht hat, dass seine Konkurrenz da eben genauso geprüft wird und im Zweifel auch Sanktionen verhängen werden, damit eben das fair zugeht. Wäre zumindest meine Meinung, dass man das wahrscheinlich, selbst wenn es jetzt überhaupt kein Plus wäre, trotzdem irgendwie machen sollte, solche Maßnahmen ergreifen.
Ja, zumal ich gelesen habe, dass es einen ordentlichen Rückgang der Steuerprüfungen gibt. Also irgendwie habe ich gelesen, im vergangenen Jahr wurden, glaube ich, 16, im Schnitt 16 von 1000 Betrieben einer Betriebsprüfung unterzogen. Wenn man sich das mal überlegt, ja, dann ja, braucht man wahrscheinlich im Schnitt, zumindest bei den kleineren Unternehmen, eigentlich statistisch zumindest, sich keine Sorgen machen, dass in der Lebenszeit eine Prüfung kommt.
Ja, da gab es von der Süddeutschen Zeitung so eine Umfrage unter den Bundesländern, die fand ich auch ganz interessant. Und ich habe das aber auch schon so mitbekommen. Ich glaube, das weiß nicht, ob jetzt viele, die uns hier zuhören, ich glaube, das sind ja auch einige Prüfer, ja. Ich habe das auch schon gehört, so bei Betriebsprüfungen, da spricht man ja auch manchmal ein bisschen mit den Prüfern. Und dann haben die mir so erzählt, naja, bei der Grundsteuer, da musste ich da immer in die Hotline und dann haben da immer irgendwelche Leute angerufen und haben mich irgendwas zur Grundsteuer gefragt, ja. Also so richtig blöde Arbeiten, die man da, glaube ich, auch zwischendrin machen musste, obwohl man vielleicht eigentlich Prüfer ist mit einer hohen, tollen Ausbildung und hier die kniffligsten Fälle lösen kann und auf einmal wird man da an die Hotline gesetzt und muss Fragen zur Grundsteuer beantworten. Also ich könnte das bei mir im Unternehmen, in der Steuerkanzlei, meinen Mitarbeitern nicht aufproben, ja, die würde den Vogel zeigen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ab jetzt macht ihr keine Jahresabschlüsse mehr, jetzt geht ihr mal hier an unsere Hotline und beantwortet kostenlos irgendwelche Fragen von Rentnern, die ihr Grundstück für die Grundsteuer bewerten müssen. Also ich glaube, das ist auch ziemlich demotivierend, ja.
Ja, und was ich ganz interessant finde, dass die Länder das ja mit einem Fachkräftemangel begründen, da ist ja auch die Frage, wie schnell kann da KI sagen wir, der Finanzverwaltung helfen. Ja, Kleinstbetriebe, ich habe schon mal angesprochen, ja, im Schnitt nur alle 150 Jahre. Klar, bei den größeren Betrieben, da sieht es anders aus. Da lagen die Quoten bei den großen Firmen mit knapp 300 von 1000 Betrieben natürlich deutlich höher und bei mittleren Firmen immerhin noch 183 von 1000 Betrieben. Also da wird schon noch ordentlich geprüft. Aber gerade bei den kleinen Unternehmen, ja, wird wenig geprüft. Andererseits muss ich auch sagen, ja, man hat gerade, wenn man Existenzgründer, Gründerin ist, ja so viel anderes zu tun. Ja, und wenn man dann so einen kleinen Betrieb hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Weil ich frage mich manchmal auch, so die Mehrsteuern, die da rumkommen, ja, wenn man dann noch Einspruch einlegt, vielleicht sogar vor das Finanzgericht zieht, ist es den Aufwand dann wert? Und man muss ja schon sagen, also die meisten Betriebe agieren ja ehrlich. Und von dem her weiß ich jetzt nicht, ob das so eine wahnsinnig schlimme Entwicklung ist, dass jetzt Kleinstbetriebe jetzt nicht mehr so häufig geprüft werden.
Andererseits sagt man ja so, die Daumenformel besagt ja pro Betriebsprüfer 1 Million Euro mehr Steuern pro Jahr.
aber nicht bei den Kleinstbetrieben.
Die haben das weiß ich halt nicht, ne? Aber sicherlich, klar, muss man dann auch schauen, wo sind die dicken Früchte zu ernten, ja, und das ist dann sicherlich nicht bei den Kleinstbetrieben, da hast du schon recht, ne, aber man könnte natürlich, also ich bin jetzt nicht jemand, der das befürwortet unbedingt, wobei vielleicht auch schon aus Wettbewerbsgesichtspunkten ist ja auch wieder gut, dass der vielleicht es übertreibt mit dem Steuern sparen. Wir haben ja hier auch schon über die Genossenschaften und sonst was gesprochen, wo wir uns immer gewundert haben, warum wird das nicht schneller aufgedeckt, ja, oder einfach im Keim erstickt, solche Ideen, die ganz offensichtlich nicht funktionieren. Da könnte man schon sagen, ja, stell halt mehr Prüfer ein oder lass das sein, dass die an der Hotline sitzen müssen und lass die prüfen, damit dann eben auch für mehr Gerechtigkeit gesorgt wird, weil eben verrückte Konstrukte schneller auffliegen. Ich musste nur so ein bisschen dran denken, wenn das stimmt, ja, dass man 1 Million Euro zusätzliche Steuereinnahmen holen kann mit einem Prüfer, habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich, ist ja interessant, ne, weil ich sehe das ja so aus der Perspektive des Steuerberaters, der Mitarbeiter beschäftigt, um Umsatz zu erzielen, die dann, und da sagt man ja so, das Faustregel, das Gehalt muss mal 3 erwirtschaftet werden, könnte man da so einem Prüfer schon ein ganz hohes Gehalt zahlen eigentlich, wenn man mal diese Metrik ansetzt, wenn er das schafft, 1 Million mehr reinzuholen, aber zum Glück denkt man ja nicht so, wenn es um staatliche Aufgaben geht.
Ja, die Frage ist, wo kann man eben das Geld holen? Ich meine, die Belegaufbewahrungsfrist bei den Banken, nachdem sie verkürzt wurde, wird wieder verlängert. Von 10 auf 8 Jahre. Jetzt ist es so, dass bei den Unternehmen, das bleibt auch so, wurden ja die Belegaufbewahrungsfristen verkürzt, eben von 10 auf 8 Jahre. Nur bei den Banken, da soll es auch weiterhin 10 Jahre betragen. Ganz witzig, ja, dass man da wieder zurückgerudert ist. Es hat natürlich zum Aufsehen gesorgt, gerade weil die Frau Prohilker natürlich auch in einigen Talkshows war, die ehemalige Staatsanwältin, die jetzt sich bei der Finanzwende engagiert, die da auch die Cum-Cum- und Cum-Ex-Ermittlungen da mitbetreut hat. Und jetzt sollen Banken die Belege wieder länger aufbewahren müssen, nämlich jetzt wieder 10 Jahre, was ich ganz gut finde, dass, sagen wir mal, die restlichen Steuerpflichtigen, die eben wieder keine Banken sind, ganz normales Unternehmen betreiben, da weiterhin jetzt die 8 Jahre Aufbewahrungsfrist behalten dürfen und nur die Banken da jetzt verstärkt in die Pflicht genommen werden.
Ich glaube, da geht es dann auch darum, dass diese Unterlagen bei den Banken natürlich ganz wichtig sind, um vielleicht auch Straftaten aufzuklären, ne? Weil man dann, wenn die natürlich auch sagen, ich habe da diese Gutschriften der Dividenden- oder Kapitaltragsteuern habe ich nicht mehr, habe ich weggeschmissen, weil es ja die Aufbewahrungsfrist vorbei und gleichzeitig geht die strafrechtliche Verjährung oder die überhaupt die Verjährung von den Steuerbescheiden ist noch gar nicht rum. Das ist natürlich problematisch, ja, wenn man dann und ich glaube, so Unternehmen, da ist es ja nach wie vor das Problem, du hast eigentlich nur noch 8 Jahre Aufbewahrungsfrist, aber im Zweifel, wenn es um Straftaten geht, ist die Frist halt 10 Jahre und dann, ja, siehst du halt, stehst du blöd da gegebenenfalls, wenn jemand dir irgendwas vorwirft und du hast schon alles weggeworfen. Also da weiß ich gar nicht, ob das wirklich dazu führt, dass alle Unternehmen das nach 8 Jahren schon wegwerfen. Also ich werfe es zumindest so schnell, glaube ich, nicht weg.
Ja, es gibt natürlich einige Betrugsfälle. Wir könnten eigentlich mal übers Umsatzsteuerkarussell eine eigene Folge machen. Da wurde ich jetzt witzigerweise vom ZDF für eine Doku angefragt über Umsatzsteuerkarusselle. Das war ich ganz witzig, kann ich kurz erzählen. Aber da können wir einmal eine eigene Folge drüber machen, weil das jetzt hier noch reinzuquetschen ist, glaube ich, so ein bisschen, da ist das Thema zu komplex. Da kommen wir lieber nachher noch zu einer weiteren Regelung bei der Rente. Da haben nämlich die Polen und so ein bisschen was vorgemacht. Aber nochmal kurz zur Umsatzsteuer, das war ganz witzig, hat so ein Call, die haben mich angefragt mit der Produktionsfirma und dann haben wir groß nichts gesagt, um was es geht. Und dann war es ganz witzig, da ja, wir wollten uns mal abstimmen und wir würden das Gespräch aufzeichnen. Und Herr Walter, erklären Sie doch mal ganz einfach in wenigen Sätzen das Umsatzsteuerkarussell.
Ja, das fällt dir doch bestimmt super leicht, oder?
Das habe ich einigermaßen gut hinbekommen. Jetzt schauen wir mal, ob sie sich dann für mich entscheiden, ob ich es einfach genug erklärt habe. Aber lass uns das vielleicht mal eine extra Folge.
Das ist dann Wettbewerb, ja? Bei ZDF zu Fuß.
Das ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht. Sie haben auf jeden Fall gesagt, sie haben ein paar irgendwie Gespräche. Und jetzt schauen wir mal, wer hat es auch jemand einfach erklärt, dann wird es vielleicht doch nichts. Aber naja, da muss ich immerhin nicht nach Köln düsen. hat dann auch seine Vorteile. Aber lass uns Umsatzsteuerkarussell gerne mal eine extra Folge machen und nochmal auf die Rente eingehen, weil die Polen haben jetzt was gemacht, was ich schon mit Christian Lindner 2023 besprochen habe. Da habe ich schon mit ihm im Bundesfinanzministerium über das Altersvorsorgedepot philosophiert. Das sollte eigentlich kommen, ja, schon zum 01.01.2026. Ist jetzt allerdings wieder vom Tisch bei der neuen Regierung. Ja, wollte man eigentlich ja bis zu 3.000 Euro Einzahlungen pro Jahr mit 20% fördern, also 600 Euro maximal und auch somit ja Anlageformen wie jetzt ETFs, Aktien, Anleihen ja, steuerlich förderfähig machen mit einem Bonus für Einkommensschwache etc. pp. Das ist jetzt weggefallen. Die neue Regierung plant eine Frühstartrente, allerdings mit monatlich 10 Euro in ein kapitalgedecktes, privatwirtschaftlich organisiertes Depot. Und dann kann man da nach dem 18. Lebensjahr dann darüber verfügen und eben nicht für so ein Erwachsenendepot. Da sind uns die Polen, Christian, bisschen ja, vorausgekommen bei der Rentenrevolution.
Mhm. Ja, mit diesem Vorschlag hier mit den 10 Euro, da habe ich mal ein Interview von Friedrich Merz gesehen, der eben gesagt hat, naja, ihm ist schon klar, dass das mit den 10 Euro eigentlich ein schlechter Scherz ist. Er ist ja hier auch BlackRock und so wahrscheinlich, ne? Also so hat er es nicht formuliert, das interpretiere ich so rein. Aber aus seiner Sicht geht es eben auch darum, dass man die Leute an den Kapitalmarkt führt und eben so ein bisschen zeigt, okay, so könnte das funktionieren und schau mal, hier hast du dann Renditen und dass man das einfach weitermacht und da eben sich nicht komplett davon, also dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt und da vielleicht auch privat noch mehr sich dieser Option öffnet, weil es ist ja sonst wirklich so, dass du einerseits die Personen hast, die eben den Kapitalmarkt nutzen, ja, und da eben schöne Renditen erzielen und andere, die sagen halt, das ist Teufelszeug, da will ich nichts mit zu tun haben und die werden natürlich dann von Inflation und so weiter und so fort ganz schön geplagt. Tja, und in Polen fand ich ganz interessant, die haben jetzt also tatsächlich sowas in der Art schon umgesetzt, ein persönliches Investmentkonto, den polnischen Namen kann ich leider nicht aussprechen und da kann man also selbst eine Kapitalanlage machen. Man kann auch mitbestimmen, in was man investiert. Könnten also Bankeinlagen sein, Investmentfonds, Aktien, ETF natürlich. Und da kann man bis zu 100.000 Zloty, das sind ungefähr 23.000 Euro, kann man da also dann Geld investieren und das Ganze dann eben steuerfrei. Als ich das im ersten Moment gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, ist ja cool, ja, weil ich glaube, das zahlt dann auch wieder so ein bisschen auf das ein, was auch der Friedrich Merz im Kopf hat, dass man einfach sagt, okay, man will einfach jedem Bürger dieses Ding mit dem Aktienmarkt irgendwie nahe bringen. Und es ist so, dass man in Polen normalerweise 19% Abgeltungssteuer hat. Bei uns sind es ja 25 plus Soli, also 26,375%. Ne? Und diese 23.000 Euro Investitionskonto, die sind dann eben steuerfrei. Da habe ich aber nochmal überlegt, ja, wie ist das eigentlich bei uns? Ja, weil wenn du jetzt mal überlegst, mit 23.000 Euro, wenn du jetzt so hier 7% erwirtschaftest, dann bist du ja irgendwie bei 1.600 Euro Rendite pro Jahr. Ne? Das wäre schon ganz ordentlich. Und das ist ja dann auch so in etwa, also das ist natürlich ein bisschen mehr, aber wir haben ja auch den Sparerpauschbetrag.
Also bist du verheiratet, dann sind es ja 2.000 Euro.
Naja, wir legen ja beide Geld an. Ja.
Also gut, also bei 1.000 Euro immerhin. Ja.
Das könnte man ja auch relativ easy regeln, dass man einfach sagt, okay, dann geht halt der Pauschbetrag noch ein bisschen hoch, weil warum muss es jetzt wieder so ein staatlich vorgeschriebenes Investmentkonto sein? Warum kann nicht jeder, der eine geht halt zur Trade Republic, der nächste zur Deutschen Bank, der übernächste macht, lässt sich von der Versicherung irgendwas aufquatschen? Also, oder? Warum? Weil da bin ich so ein bisschen, ja. Warum muss das so ein Konstrukt sein, was so staatlich vorgegeben ist, ja?
Ja, das ist so. Aber ich glaube, das wird schwer umzusetzen sein. Es war ja öfter mal im Gespräch auch eben den Freibetrag zu erhöhen. Da wurde er mal erhöht von 801 Euro auf 1.000 Euro, aber das sind auch nicht die großen Sprünge. Ich habe damals mit Christian Lindner, als er noch im BMF tätig war, drüber gesprochen. Da wollte er sogar die Spekulationsfrist wieder einführen. Aber da muss man natürlich auch sagen, die hehren Pläne von CL sind da, glaube ich, schwer durchzusetzen gewesen mit den Grünen und der SPD. Ja, jetzt schauen wir mal, was kommt. Aber es wäre natürlich schon irgendwas in der Form. Ich fand das Altersvorsorgedepot, was ja eigentlich auch mit den Grünen und der SPD geplant war, zum 01.01.2026 eigentlich gar kein schlechter Schritt. Also ich verstehe auch nicht so ganz, warum man das nicht vielleicht nochmal aufgreift und das umsetzt, wenn jetzt hier Polen schon hier voranprescht.
Wobei, also da gibt es noch einen positiven Aspekt, einen negativen. Ein positiver Aspekt ist, das soll schon Mitte 2026 losgehen, ja, also in 6
Monaten. Polen sind schnell.
Das wäre vielleicht bei uns
schneller als wir.
Das ginge, ja. Aber die haben dann eine Vermögenssteuer. Ich weiß gar nicht, ob Polen insgesamt eine Vermögenssteuer hat, aber wenn man mehr als 23.000 dann auf diesem Investitionskonto hat, muss man ein knappes Prozent Vermögenssteuer zahlen. Das ist natürlich schon wieder komisch. Dann aber, weil am Ende frisst es ja einfach nur, also hast ja so die Inflation schon, die Gelder dann auffrisst und dann musst du Rendite erzielen, dann musst du die versteuern, zwar nur mit 19% und dann nochmal eine Vermögenssteuer, kannst du eigentlich auch gleich sagen, die Erträge müssen mit 50% besteuert werden oder so. Also, naja, keine Ahnung, was das soll. Aber ich meine, wir sind ja auch nicht so viel besser, was jetzt unsere Rente angeht. Jetzt haben wir viel über Polen gesprochen, vielleicht auch positiv, aber hier, wir haben ja da auch letzte Woche dieses Rentenpaket beschlossen bekommen, ja, wo wir vielleicht noch mal kurz was zu sagen dürfen. Da ist ja dieses Rentenniveau wird jetzt erstmal gehalten, ja, also 48% des Durchschnittseinkommens soll letztendlich immer noch Grundlage für die Rentenzahlungen sein. Und da war ja eigentlich geplant, dass man das ein bisschen aushebelt durch diesen Nachhaltigkeitsfaktor und damit so diese Lasten der Demografie im Zweifel nicht nur auf Jungen verteilt, also nicht nur auf die Jungen, die jetzt immer weniger werden, sondern eben auch auf die Alten, die dann vielleicht, es geht ja gar nicht darum, dass die weniger Rente bekommen hätten, sondern einfach die Rente würde dann ein bisschen weniger stark ansteigen, ne? Darum geht es ja. Das hat man jetzt aber umgekehrt, das ist jetzt nicht mehr so, das soll jetzt erstmal bis 2031 so bleiben, dass die Renten da voll weiter von der Lohnentwicklung profitieren, dann ist das mit der Mütterrente nochmal dazu gekommen, ja, also wer hier vor 1992 ein Kind geboren hat, bekommt dann besondere Kindererziehungszeiten angerechnet und wozu führt das Ganze? Also das erste Erschreckende, ich meine, es ist nur ein kleiner Betrag, ne, der Rentenversicherungsbeitrag steigt dann voraussichtlich von 18,6% auf 18,8% ab 2027. Also 0,2% mehr, ne? Aber hinzu kommt ja dann auch noch die Krankenversicherung, die ein bisschen mehr steigen wird, so wie zumindest die Ankündigungen überall lauten. Und das Ganze kostet natürlich einen zweistelligen Milliardenbetrag an Steuerzahlergeld, was dann in die Rente fließt, was eben ja jetzt schon der größte Posten im Bundeshaushalt ist. Also, boah, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, das war natürlich jetzt abzusehen, dass diese Entscheidung so kommt, aber also ich weiß gar nicht, da sind ja auch diese Sozialreformen, die Friedrich Merz angekündigt hat jetzt über den Sommer. Also da muss ja schon einiges passieren, um das jetzt hier irgendwie wieder auszugleichen. Weil ansonsten ist so mein Gefühl, dass man halt einfach sagt, ja gut, jetzt die CDU haben wir noch nicht so weit, dass die mit Steuererhöhung und Vermögenssteuer mitgehen. Dann treiben wir das System halt einfach so weit, bis es gar nicht anders geht, um den Staatshaushalt zu retten. Dann müssen die fetten Steuererhöhungen halt irgendwann kommen. So ist so mein Gefühl, wenn man das so Augen zu und durch einfach jetzt so umsetzt, oder?
Ja, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist ja für eine Vermögensteuer. Also schauen wir mal, was da noch kommt. Ich meine, es sind natürlich einige Sachen, die vor der Wahl auch nicht denkbar gewesen wären. Beispielsweise die Aufweichung der Schuldenbremse oder die Nichtsenkung der Stromsteuer. Durchgesetzt worden. Ich bin mal gespannt. Aber klar, das Thema Sozialversicherung und die Kosten, nicht nur für Rente, sondern auch für die Kranken- und Pflegeversicherung und natürlich auch Arbeitslosenversicherung, Bürgergeld, knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr. Bin mal gespannt. Das soll ja nach der Sommerpause auch ein Konzept vorgelegt werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend und die große Frage ist natürlich, was gibt man aus, was gibt man ein? Die Frage stellt sich schon seit Jahrzehnten, aber vor ein paar Jahrzehnten lief es wirtschaftlich auch noch ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie es in Zukunft wird.
Ja, und wir warten ja auch noch nächstes Jahr dann auf die Entlastungen bei der Lohnsteuer, die ja so wahrscheinlich kommen soll.
Ja, warten wir mal ab.
Ja, wenn die natürlich gleichzeitig dann begleitet wird durch so eine Steigerung der Rentenversicherungsbeiträge und Krankenversicherungsbeiträge, ja, also entweder muss dann da ein richtiger Schluck aus der Pulle kommen, ja, oder man kann es halt gleich sein lassen.
Ja, vor allem also bei so kleineren, mittleren Einkommen ist die Lohnsteuer, man denkt immer von den, keine Ahnung, wenn ich jetzt 3.000 Euro brutto verdiene, da ist ja, sagen wir mal, die Steuerbelastung nur bei etwa 300 Euro und der Rest, fast 700 Euro, die abgezogen werden, sind eben die Sozialversicherungsbeiträge. Und wenn man jetzt da, keine Ahnung, 30 Euro bei der Lohnsteuer entlastet, aber dafür dann 30 Euro mehr Krankenkassen, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter hat, dann ist es halt auch ein Nullsummenspiel. Ne? Also die Kassen sind klamm. Ja? Gucken wir mal, wie es weitergeht.
So sieht's aus.
Bei uns geht's auf jeden Fall nächste Woche weiter, Christian. Ja? Und da hört man sich auf jeden Fall nächste Woche dann. Sende ich dir mal liebe Grüße von Freiburg nach Halle und dann bis nächste Woche.
Ja, ich drücke dir die Daumen für die CDF-Reportage.
danke. Da habe ich ja nächste Woche, vielleicht aber auch erst in ein paar Folgen nochmal eine andere ZDF-Erfahrung, die ich teilen kann. Aber das mache ich dann erst, wenn es online ist. Das war auch ganz, ganz interessant. Ja. Aber also es lohnt sich hier, den Podcast zu abonnieren. Ja. Das wird nicht langweilig.
Auf jeden Fall, genau.
Also, in diesem Sinne, mach's gut. Ja. Ciao.
Bis nächste Woche, ja. Tschüss, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.